Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Und mit dem Poppoeten Hubert Fichte.
Jackie geht über den Gänsemarkt. Jackie geht 4 Stufen runter. Jackie macht die Tür wieder zu.
Auf der Reeperbahn, da wo schon die Beatles waren, liest er aus seinem Romanmanuskript Die Palette. 1966 ist es und damit setzt er dem legendären Hamburger Kellerlokal namens Die Palette ein literarisches Denkmal.
Der erste Besuch dauert 5 Minuten. Das ist für die Palette nicht wichtig. Die 5 Minuten könnten 29 Besuche sein oder 900 Besuche, von denen jeder 12 Stunden dauert oder eine Sekunde in der Mitte zwischen Entstehen und Schließung der Palette.
Und wir schauen gleich auf Hubert Fichtes Werk. Auf das schaut nämlich eine Ausstellung und da heißt die, und der Ersatz gibt keinen Sinn, Liebe und Ethnologie heißt die, wollte ich Ihnen sagen. Die Ausstellung, die sich gerade mit Popliterat Hubert Fichte beschäftigt, die heißt Liebe und Ethnologie. Und in diese hat sich wagemutig Gerd Brendel für uns gestürzt.
Herzlich willkommen zur Pressekonferenz, zum Presserundgang zu Liebe und Ethnologie. Please put your headphones on. And Channel 3 for German, Channel 5 for English.
2 Dutzend Journalisten stehen in der Ausstellungshalle im Berliner Haus der Kulturen der Welt, fummeln an ihren Empfangsgeräten herum und demonstrieren so ungewollt die Schwierigkeiten beim großen Hubert Fichte Übersetzungsprojekt, das jetzt in Berlin angekommen ist, in Fichtes Heimatland. Wobei, von wegen Heimatland.
Es gibt eine Stelle, die wir auch zitieren.
Dietrich Diederichsen, Poptheoretiker, Kulturwissenschaftler und einer der beiden Ausstellungskuratoren.
Wo jemand zu ihm sagt, aber Sie als deutscher Schriftsteller, und sagt, ich bin kein deutscher Schriftsteller, ich bin jüdisch und schwul.
Eine Selbststilisierung, denn als schwuler deutscher Schriftsteller begann Hubert Fichte seine Karriere.
Jackies erster Besuch in der Palette.
1968 stellte Hubert Fichte seinen 3. Roman Die Palette im legendären Hamburger Star-Club vor. Die Palette spielt in der gleichnamigen Bar, einem Außenseiter-Treffpunkt mit Prostituierten, Strichern und Schwulen.
Das ist für die Palette nicht wichtig. Die 5 Minuten könnten 29 Besuche sein oder 900 Besuche, von denen jeder 12 Stunden dauert oder eine Sekunde in der Mitte zwischen Entstehen und Schließung der Palette.
Anfang der 70er Jahre gehen Fichte und seine langjährige Freundin Leonore Mau auf Reisen.
Er hat also eigentlich eher gedacht, er ist auf der Flucht und findet sozusagen einen Ort, wo etwas passiert, was er eigentlich immer schon war.
Diesen Ort findet Fichte in Tansania, auf Haiti und vor allem in Salvador da Bahia. Ethnopoesie nennt er seine teilnehmenden Beobachtungen in den Kultstätten synkretistischer Kulte wie Karomplé und Voodoo.
Er hat sich eher nach der Tradition alter romantischer Reisender identifiziert mit dem Ort, wo er hingegangen ist, und hat sich nicht klargemacht, dass er das als Weißer tut.
Als weißer, schwuler Mann, der etwa in Xango und Petersilie nicht nur Riten beschreibt, sondern auch den Sex mit seinen brasilianischen Liebhabern.
When we read the book about Hubert Fichte.
In seinen Büchern erzählt Fichte seitenlang über die Größe der Penisse der Jungs in Rio. Das ist auch eine Art von Klischee.
Exorcism from the black bodies, from the black person.
Thiago Rossa vom Bonabando-Kollektiv. In der Ausstellung sind die lebensgroßen Kostüme der brasilianischen Performance-Gruppe zu sehen. Bunte Ganzkörperpenisse. In denen tanzen Thiago und die anderen Mitglieder in einem Video durch Rio.
Oh, could be the land of the big dicks.
Eine zum Brüllen komische Antwort an alle Sextouristen. Das Fichte bei aller Faszination den Blick für die realen Lebensumstände seiner Liebhaber nicht verlor, zeigen die Arbeiten des chilenischen Künstlers Cristobal Leite. Leite erinnert an Fichtes Reportagen über Salvador Allende, den er kurz vor Pinochets Putsch interviewte.
Ich habe mich in Fichte hineinversetzt und mir vorgestellt, er werde in Chile geblieben.
Leites Zeichnungen wirken wie halb abstrakte Traumskizzen. In Berlin hat er Tänzer die Figuren nachstellen lassen. Der Anspruch, dem anderen wirklich gerecht zu werden, erweist sich als unmöglich.
Man kann sich nie in Beziehung zu dem setzen, was man betrachtet.
Das war Hubert Fichte bewusst. Und genau das macht ihn interessant für Künstlerinnen und Künstlerinnen, etwa in Brasilien, in all seiner Widersprüchlichkeit, meint Julian Fuchs vom Goethe-Institut Sao Paulo. Die Goethe-Institute in Brasilien haben das Projekt maßgeblich mit Ausstellungen und Workshops unterstützt.
Die Idee des Projektes ist ja nicht zu sagen, hier reagiert mal auf den, der muss jetzt irgendwie relevant sein für euch, sondern der behandelt Fragestellungen einige Jahrzehnte zurück, die immer noch irgendwie da sind. Dekolonialisierung, Postkolonialismus, Queer Theories, Bedeutung von afro-brasilianischen Religionen.
Wie sagte Hubert Fichte?
Es bleibt unfasslich, dass ein so unneugieriges Europa entstand, für das Wissen selten etwas anderes war als Macht. Die Kolonialgeschichte Europas bleibt die Geschichte der Unempfindlichkeit.
Gegen diese Unempfindlichkeit entwarf Fichte seine Geschichte der Empfindlichkeit. Der gleichnamige Romanzyklus blieb unvollendet. Der Anspruch, sich vom fremden anderen berühren zu lassen, in jeder Hinsicht, hat bis heute Gültigkeit.
Gerd Brendel über Liebe und Ethnologie im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Die Ausstellung läuft noch bis zum 6. Januar.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Deutscher sucht Menschen, der mit ihm eine oder mehrere Sprachen lernt. Ob Neugriechisch, Indonesisch, Japanisch, Finnisch, Koreanisch, Englisch, Schwedisch, Albanisch, oder auch einfach nur Polnisch, Estisch oder Chinesisch, Isländisch oder Vietnamesisch, Russisch, Niederländisch, Hebräisch, Portugiesisch, Rumänisch, Rumänisch-Portugiesisch, Hebräisch, Niederländisch, Russisch, Vietnamesisch oder Isländisch, Chinesisch oder Estisch, gerne auch Polnisch oder einfach nur Albanisch, Schwedisch, Englisch, Koreanisch, Finnisch, Japanisch, Indonesisch, Neugriechisch. Deutscher möchte alle diese Sprachen mit dir lernen.
Was bleibt am Ende von der Philosophie, von der Astronomie, von der Physik, der Mathematik, der ganzen Theorie? Was bleibt am Ende der Zeit?
Wenn es das gibt, wenn es das gibt.
Was bleibt am Ende von der Suche nach der Wahrheit?
Wenn es sie gibt. Wenn es sie gibt.
Außer Hypothesen. Nichts gewesen.
Hören Sie nun das architektonische Pendant zu Rainer Erlinger bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Rainer Erlinger beschäftigt sich in seiner Gewissensfrage im SZ-Magazin ja seit langen Jahren mit Fragen rund um die Alltagsmoral. Fragen wie, muss man auf lieblose Weihnachtspost antworten oder darf ich meine Nachbarn bitten, beim Sex leiser zu sein? Tja, und bei den Antworten, da greift Erlinger gerne auf große Philosophinnen und Philosophen zurück. Und so macht es im Prinzip auch Martin Dux. Er ist Architekt und Philosoph und er ist auch Autor des Buches 50 plus 1 architektonische Gewissensfragen, beantwortet von Dr. Martin Dux. Tag, Herr Dux.
Hallo, grüße Sie.
Und Rainer Erlinger hat Ihnen das Vorwort geschrieben, muss ja, man so dazu noch sagen. Was sind denn architektonische Gewissensfragen, die Sie beantworten? Nennen Sie 50 minus 47.
Also architektonische Gewissensfragen sind moralische Probleme, die Kollegen von mir, also Architekturkollegen von mir, in ihrem Berufsalltag über den Weg laufen, über die sie stolpern und die sie mir dann gestellt haben, also Fragen aus dem Berufsalltag mit moralischer, mit einem moralischen Aspekt dabei.
Zum Beispiel?
Na, das geht ganz einfach im Berufsalltag los. Gesetzt den Fall, eine Firma bietet mir beispielsweise die Teilnahme an einer Incentive-Reise an, kostenlos, ohne offensichtliche Verpflichtung, aber die Frage ist dann schon die, soll ich als Architekt da teilnehmen oder nicht?
Mhm. Naja, und es sind auch natürlich Sachen, die der Architektur jetzt innewohnen, ne? Also zum Beispiel, wie sollen Menschen in Krisensituationen untergebracht werden? Also ein Flüchtlingsheim ist mehr als nur irgendein Objekt, das man mal eben dahin baut, sondern wo es auch ein bisschen um Lebensqualität geht. Wie sind Sie denn drauf gekommen, sich mit solchen Fragen sehr gezielt zu beschäftigen? beschäftigen? Also Sie haben ja gesagt, ArchitektInnen haben diese Fragen an Sie herangetragen in so einer Kolumne. Das hat sich dann jetzt zu einem Buch gebündelt. Aber was hat das bei Ihnen angestoßen, sich damit zu beschäftigen?
Also die Idee zu dieser Gewissensfrage, die ist entstanden in der Bayerischen Architektenkammer in dem Ausschuss für die Berufsordnung. Und zwar wurde der gefragt, sich ein wenig mit Ethik für Architekten zu beschäftigen. Und da hat mich die Ausschussvorsitzende gefragt, weil ich zu der Zeit meine Dissertation gerade abgeschlossen hatte. Das ist eine Ethik für Architekten. Und ich habe denen dann gesagt, es nützt nichts, eine Ethik zu verfassen, die dann irgendwo im Schrank steht, sondern worauf es ankäme, wäre ein wenig ethisches Know-how in die Architektenschaft zu tragen. Idealerweise auf unterhaltsame Art und Weise deutlich zu machen, dass die Philosophie ja so etwas wie ein Werkzeugkasten sein kann, um sich mit moralischen Fragen systematisch zu beschäftigen.
Welche Philosophinnen und Philosophen bieten denn die besten Antwortbausteine?
Oh, das ist schwer zu beantworten. Man findet bei sehr vielen Philosophen Teile, die man auch in der Architektur verwenden kann. Also berühmte Namen sind Martin Heidegger, da gibt es eine ganze Tradition, die sich daraus entwickelt hat, der Architekturphilosophie. Jetzt in jüngerer Zeit wäre Roger Scruton jemand, der in der Ästhetik zur Architektur gearbeitet hat, oder auch einen Philosoph wie Carsten Harries. Also es gibt durchaus Philosophen, die sich mit Architektur beschäftigt haben, und natürlich haben auch die ganz großen Namen in der Philosophie auch Dinge geäußert, die man in der Architektur verwenden kann, beispielsweise Thomas von Aquin oder ähnliche.
Was sind das für Dinge? Lassen Sie uns teilhaben an diesen wunderschönen Dingen.
Also Thomas von Aquin beispielsweise hat sich in seiner Theorie der Wahrheit über Architektur geäußert. Er illustriert seine Theorie der Wahrheit mit einem Verweis auf das wahre Haus. Und dieses Thema der Wahrheit, beziehungsweise das Thema der Ehrlichkeit, und da geht schon das Problem los, weil die Architekten da häufig nicht unterscheiden, spielt gerade in der Architektur der Moderne eine ganz große Rolle. Da muss Architektur also immer wahr sein, und es wird verwendet im Sinne von ehrlich. Also Architektur muss ehrlich sein. Und da kann man jetzt mit Thomas von Aquin sehr schön zeigen, was man unter einem wahren Haus verstehen kann. Und in dem Fall zum Beispiel, dass die moralische Verbindlichkeit dieser Forderung relativ gering ist nach wahrer Architektur.
Aha, das würde ich gerne praktisch ein bisschen vertiefen, ne? Also, weil man kann natürlich jetzt fragen und auch dann philosophisch beantworten, wie Menschen halt in Krisensituationen untergebracht werden sollen, oder ob, war auch so eine Frage, habe ich gelesen, tote Steine eine moralische Qualität haben. Da ging es so um Umgang mit Architektur aus dem Nationalsozialismus. Aber wie sieht es denn in der Praxis aus? Wie sehr beherzigen Architektinnen und Architekten ihres Erachtens philosophische Dimensionen in ihrem Tun?
Ich glaube tatsächlich, dass Architekten oder Architektur, ich fange andersrum an, Architektur im Grundsatz die Beschäftigung mit philosophischen Fragen ist. Also die Frage, was ist schön? Die Frage, wie wollen wir leben? Wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir individuell leben? Was ist das gute Leben? Ich glaube also, dass Architekten intuitiv und implizit praktische Antworten auf diese philosophischen Fragen geben. Und die Philosophie kann helfen, diese Fragen etwas expliziter zu machen und den Architekten konkret helfen, ihre Antworten ja nicht nur intuitiv zu machen, sondern tatsächlich Gründe zu liefern, Argumente zu liefern, zum Beispiel zu der Frage, wie gehe ich mit Nazi-Architektur um? Kann ich da das einfach abreißen? Kann ich es vergessen? Kann ich was drüber bauen? Insofern hier kann die Philosophie helfen, Gründe und Argumente zu liefern.
Und wer beherzigt diese Argumente ganz besonders? Nennen Sie uns mal ein Beispiel, wer in der Architektur eine deutlich philosophische Handschrift hat.
Eine deutlich philosophische. Also ich gehe etwas zurück in die 60er Jahre, 70er Jahre. Da gibt es einen Architekten, Ralph Erskine heißt der. Der ist Engländer, ist aber dann nach Schweden ausgewandert. Und der wird immer bezeichnet als ein besonders menschlicher Architekt oder eine menschliche Architektur, das, was er macht. Und er geht ganz explizit vom Individuum aus und versucht ganz explizit abzufragen, was denn die Bedürfnisse und die Wünsche dieser Personen, also dieser ganz konkreten Personen, die in einem Bauprojekt wohnen werden oder die davon betroffen sind, zu erfahren. Er ist also jemand, der diesen Ansatz der Partizipation ganz früh praktiziert hat. Und er geht dann vom Individuum aus und denkt Architektur von den Bedürfnissen des Einzelnen, nicht so sehr von einer idealen Gesellschaft her.
Und wie sieht das aus, was dabei rauskommt?
Ja, ich würde sagen, menschlich. Es ist, sind Großformen häufig, die aber dann aufgesplittet werden in kleinere Einheiten, sodass sich kleinere Räume ergeben. Er geht sehr oft über Materialien, die als angenehm empfunden werden von den Bewohnern, also Backstein, Holz etc. Und versucht eben Räume zu schaffen, die die Menschen sich aneignen können, in denen sie sich wohlfühlen können, in denen sie ein gutes Leben fühlen können.
Wenn Philosophie und Architektur sich paaren, kommt ein Buchbaby raus. 50 plus 1 architektonische Gewissensfragen heißt es. Erschienen ist es bei Dölling und Galitz, hat 248 Seiten und dieses Buch kostet 22 Euro. Der Autor ist Martin Düx und ich sage danke. Okay. Dankeschön. Wiederhören, Herr Düx.
Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Katrin Heise.
Das New Yorker Museum of Modern Art wird heute wieder eröffnet. In den vergangenen Monaten wurde es von Grund auf renoviert und um ein Drittel vergrößert. Gezeigt werden sollen im MoMA nun deutlich mehr Werke von Frauen sowie Kunst von lateinamerikanischen, asiatischen und afroamerikanischen Künstlern. Die Kunsthistorikerin Bärbel Küster von der Universität Zürich hält das für überfällig.
Es gibt unglaubliche Bandbreite von Interpretationen der Moderne und das ist in vielen Museen nicht sehr präsent gewesen. Und das ist definitiv der Fall, dass es nicht nur die Moderne der weißen Männer gibt. Und deswegen haben die Museen eigentlich auch eine Pflicht, es darzustellen,
sagte die Kunsthistorikerin Bärbel Küster im Deutschlandfunk Kultur. Der britische Schriftsteller Jean Le Carré hat einen irischen Pass beantragt. Er will nach einem eventuellen Brexit EU-Bürger bleiben. Seine Großmutter väterlicherseits sei in Irland geboren worden, was ihm den Anspruch auf irische Staatsbürgerschaft gebe, so Le Carré. In seinem neuen Roman Federball, der am Dienstag erscheint, lässt Le Carré seine Figuren den Brexit als, so wörtlich, beschissenes Chaos verurteilen. Das Frankfurter Städelmuseum zeigt mehr als 120 Werke von Vincent van Gogh und damit die umfangreichste Präsentation des Künstlers seit fast 20 Jahren in Deutschland. Den Kern der Ausstellung Making Van Gogh bilden 50 Schlüsselwerke aus allen Schaffensphasen des niederländischen Malers. In Kombination mit Werken von Künstlern wie Max Beckmann, Otto Dix, Wassily Kandinsky und Ernst Ludwig Kirchner, die sich Van Gogh zum Vorbild nahmen, wird der Mythos Van Gogh um 1900 deutlich. Ohne Van Gogh wäre die deutsche Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts vollkommen anders verlaufen, so Kurator Felix Krämer. Der chinesische Künstler Huan Yongping ist tot. Der 65-Jährige war einer der führenden Vertreter der Avantgarde. Er wurde 2016 mit dem Wolfgang-Hahn-Preis der Gesellschaft für moderne Kunst am Museum Ludwig in Köln ausgezeichnet. Der 1954 in der südchinesischen Hafenstadt Xiamen geborene Künstler verband Dadaismus und Buddhismus. 1989 nahm er an einer Ausstellung im Pariser Centre Pompidou teil und entschied nach der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in Peking, sich in Paris niederzulassen. Seine Werke gehören zu den Sammlungen vieler berühmter Museen der Welt, darunter das MoMA, das Guggenheim-Museum und das Centre Pompidou.
Zur Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 treffen sich 15 hochrangige Vertreter der nationalsozialistischen Reichsregierung und SS-Behörden. Zweck und einziger Tagesordnungspunkt ist, den Holocaust an den Juden im Detail zu organisieren. Ist das was für ein Comic? Der Franzose Fabrice Le Hénaff, der hat sich daran versucht, der hat die Wannsee-Konferenz in einer Graphic Novel rekonstruiert, die heißt schlicht Wannsee und für uns gesichtet hat sie der Kunsthistoriker und Comic-Spezialist Alexander Braun. Tag, Herr Braun.
Hallo, Herr Grampes.
Zuerst würde ich gerne mehr den Historiker in Ihnen ansprechen. Das Protokoll zur Wannsee-Konferenz, das hat ja SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann verfasst, später wegen millionenfachen Mordes zur Verantwortung gezogen, zum Tode verurteilt. Wie geht der Autor damit um, dass Eichmann die Hauptquelle ist?
Ja, es gibt dieses eine historische Protokoll, was erhalten geblieben ist. Eichmann hatte eigentlich 30 Exemplare ausgefertigt und an die verschiedenen Dienststellen, die an der Wannsee-Konferenz teilgenommen haben, verschickt. Die sind im Zuge des Niedergangs des Dritten Reichs offensichtlich alle absichtlich vernichtet worden. Ein Exemplar ist erhalten geblieben und darauf fußt quasi unsere gesamte Kenntnis über die Wannsee-Konferenz und letztlich auch dieser Comic. Das ist ein Ergebnisprotokoll, also die Dialoge oder das, was besprochen wurde, wurden stenografiert, aber diese Stenografiebänder wurden dann, nachdem Eichmann das Protokoll verfasst hat, vernichtet. Das sind 15 DIN A4 Seiten. Die ganze Konferenz hat ja nur 90 Minuten gedauert. Die Einladung erfolgte zu einer Besprechung mit Frühstück, also man nahm sich in diesen 90 Minuten auch noch die Zeit, ein Frühstück einzunehmen. Und dieses Protokoll ist quasi das Skelett, das Knochengerüst, das wir kennen. Wir wissen, was besprochen wurde. Wir kennen da auch einige Einwürfe von Teilnehmern, die ihre Meinung preisgegeben haben. Aber daraus eine Dialogsituation zu stricken, egal ob es nun ein Comic oder auch eine Verfilmung ist, da braucht es dann einer gewissen Imaginationskraft, den einzelnen Figuren Worte in den Mund zu legen.
Ja, und diese Imaginationskraft, die bedeutet ja auch, dass man Bilder schafft für Leerstellen der Geschichte. Indem sich alles um die Konferenz und um die 15 Nazi-Größen dreht, schafft der Autor ja zwangsläufig Bilder, die Leerstellen der Geschichte füllen. Also Bilder von Situationen, die heute keiner schildern kann, weil keiner sie miterlebt hat. Welche Bilder sind das? Welche findet er?
Ich finde, das ist ihm sehr gut gelungen, weil wir sind ja an einem sehr kalten Wintertag im Januar 1942 in Berlin. Die Wettersituation lässt sich rekonstruieren. Diese Villa am Wannsee ist eine große Villa und der Comiczeichner wählt als Stil einen sehr fotorealistischen Stil. Wir sind also sehr nah an der Realität und gleichzeitig verfremdet er das, indem er es in sehr tonwertigen, dunklen, braunen, grünen Tönen immer mal aufblitzend ein Altrosa oder ein kaltes Hellblau, weil es eben dieser Wintertag ist. Und ich finde, das ist die große Stärke neben dem, was jetzt sachlich diskutiert wird an Wortbeiträgen, dass man unglaublich gut ein Gefühl für diese Atmosphäre kriegt. Man glaubt also wirklich, diese bullernde Heizung zu spüren, diesen Muff, der vielleicht von leicht feuchten Teppichen oder Möbeln ausgeht. Es wird ständig geraucht, es wird getrunken. Dieser Geschmack von Tabak und Koffein glaubt man auf der Zunge zu spüren. Also es ist wirklich extrem suggestiv, dass man als Leser glaubt, mit an diesem Tisch zu sitzen.
Naja, und irgendwie schlägt auch der protokollarische Stil durch, war mein Eindruck, jedenfalls was den Sprechanteil jetzt angeht. Entschuldigen Sie einen Anruf für den Obergruppenführer. Ich nehme ihn entgegen. Obersturmbannführer Eichmann am Apparat. Ja doch, Sturmbannführer. Obergruppenführer Heydrich ist noch nicht da. Können Sie mir sagen, warum er zurückkommen soll? Also sind das jetzt die Dialoge, aus denen Spannung entsteht?
Das sind Kleinigkeiten, es sind ja auch gewichtige Dialoge, wenn etwa der Herr Lange das Massaker von Babij-Jar schildert und sagt, dass seine Einsatzkräfte überfordert sind, dass sie innerhalb von 2 Tagen über 30.000 Leute erschossen haben. Das ist dann quasi so eine Schlüsselstelle, wo man weiß, da läuft es auf den industriellen Mord von Menschen hinaus. Das ist die Aufforderung, Gaskammern zu erfinden, weil es einfach nicht mehr möglich ist, mit Personalkräften so viele Liquidationen vorzunehmen. Aber ich finde diese alltäglichen Dinge, die auch im Bild vorkommen, etwa bevor die Konferenz losgeht, werden Tischkarten geschrieben und Gläser poliert, also dieses Alltägliche, was in der Villa stattfindet oder die Telefongespräche, die im Hintergrund laufen, das ist wichtig, um das runterzubrechen, dass das keine Inszenierung ist, wo wir wissen, Fanfare, da passiert jetzt einer der dunkelsten Momente der Menschheitsgeschichte, sondern es ist eine Arbeitsbesprechung zwischen ganz vielen bürokratischen Akten. Und das Erschreckende daran ist eben das Thema, was verhandelt wird, nämlich Millionen von Menschen zu ermorden. Und es geschieht in einem Duktus der Bürokratie und des Zusammensitzens und verschiedener Ränkespiele, wer welche Verantwortlichkeiten zugewiesen haben möchte oder eben auch nicht, wenn das Verantwortlichkeiten sind, die dann mit viel Arbeit verbunden sind, versuchen die Gesprächsteilnehmer, das an einen anderen Part in der Bürokratie wegzudelegieren. Und ich glaube, das sind diese kleinen Mosaikteilchen drumherum, die wirklich ich die Brisanz und das Obszöne an dieser Situation auf den Punkt bringen.
Es gibt ein Bild, an dem bin ich total hängen geblieben. Da wird eine ganze Comicseite zum Splitscreen, und zwar in Form eines Davidsterns. In diesem Davidstern öffnen sich dann also verschiedene Blickfenster. Ein Fenster zeigt einen der Nazimänner im Konferenzraum, andere zeigen kommandierende Soldaten draußen. Und die meisten dieser Fenster zeigen ermordete Juden, Berge von Menschenleichen. Bei dieser Gegenüberstellung von Planung und Konsequenz, Sie haben die indirekt schon mal angesprochen gerade, da dachte ich, das ist doch stark. Hätte der Autor das nicht viel mehr ausschöpfen können, als sich so stark auf die Täter in dem einen Raum zu konzentrieren? Also fehlt da nicht was, nämlich eben die sichtbare Konsequenz.
Das finde ich sehr interessant, dass Sie diese Seite ansprechen, weil die finde ich gerade eher problematisch. Er macht ja diesen Split-Screen in Form eines Davidsterns. Also er sagt, es handelt sich um die Vernichtung der Juden. Das ist auch legitim. Aber er benutzt dokumentarische Bilder, zum Beispiel vom Massaker von Babij-Jar, was selber nicht dokumentiert wurde. Aber es gibt einen Propagandafotografen, der zwei Tage später die Aufräumarbeiten, die also sehr lange gedauert haben, also das Begraben der Leichenberge und das Durchsortieren der Kleider, die vorher abgelegt werden mussten, und der Wertgegenstände. Da gibt es Fotografien von, auf denen setzt der Comiczeichner auf und benutzt die. Ich finde es gerade schwierig, also ich verstehe, warum er das tut. Wir müssen ja auch bedenken, es ist ein französisches Album für ein französisches Publikum, was mit der Wannsee-Konferenz sicherlich nicht so vertraut ist, wie wir jetzt in unserer deutschen Geschichte. Es ist legitim, das zu tun, aber wir haben das Problem, wir sehen diese Menschenmassen, die winterlich gekleidet sind, zum Beispiel die bei dem Massaker, die zusammengetrieben werden und ermordet werden. Und diese Anonymisierung von Menschen ist natürlich auch schon wieder ein Klischee, was wir aus Dokumentationen kennen. Und eigentlich müsste man die Geschichte an dieser Stelle aufbrechen und einen winzigen Einblick einer personifizierten Geschichte eines dieser Opfer erzählen. Das ist das gleiche Phänomen, wie wir jetzt mit Afrikanern auf Flüchtlingsbooten im Mittelmeer haben. Es ist unglaublich schwierig, Empathie für eine anonyme Menschenmasse zu gewinnen. Wenn wir dann aber erfahren, dass das Flüchtlinge sind, die vielleicht irgendwo ein ziviles Leben hatten und Zahnarzt waren und wo jemand schon Mutter und Tochter verloren hat und der Vater sich dann noch mit seinem verbliebenen Sohn auf die Flucht macht, dann können wir Empathie erzeugen, weil das dann ein Mitmensch wird, der eine Geschichte hat. Diese Massenvernichtung als Vernichtung von Menschenmassen zu zeigen, ist, glaube ich, ein schreckliches, aber auch schon so häufig zitiertes Bild, dass es schwierig ist, in so einem kurzen Aufblitzen da eine emotionale Ebene für aufzuschließen.
Das finde ich einen wahnsinnig interessanten Einwand, weil ja eben dieser Comic das in die andere Richtung total macht, dass er eben nämlich den Tätern so viel Raum gibt und sie auch im Einzelnen zeigt. Entsteht denn da so etwas wie ein Verstehen dieser Täter? Das war mein Eindruck jetzt ganz und gar nicht beim Nachlesen. Die bleiben, finde ich, relativ protokollarisch und blass, aber sie nehmen viel Raum ein. Ich meine, eine Täterargumentation ist es ja auch immer gewesen zu sagen, wir haben damit nichts zu tun, wir haben nichts gewusst. Ist das etwas, was vielleicht bestärkt wird am Ende beim Leser oder ganz und gar nicht? Wie haben Sie das empfunden?
Ja, wir versuchen ja, diese Systematik des Dritten Reichs zu verstehen, und wir haben diese verschiedenen Prozesse in der Nachkriegszeit. Also erst geschieht eine Entschuldung durch Dämonisierung. Also wir sagen, das sind böse Menschen, die haben ein ganzes Volk, das Volk der Dichter und Denker, in die Irre geführt. Dann kommt der Eichmann-Prozess in Jerusalem 1961 und die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt, und dieses ganze Kartenhaus bricht zusammen, weil plötzlich das krasse Gegenteil an die Oberfläche tritt, was Hannah Arendt die Banalität des Bösen genannt hat, also dass das Bürokraten sind, dass denen das egal ist, ob sie Züge logistisch behandeln oder Kühe oder Menschen oder ob es in die Vernichtung geht. Das sind Beamte, die dann wiederum als ihre Rechtfertigung sagen, sie sind nur ein Teilchen, ein Puzzleteil in diesem System gewesen und sie konnten ja gar nichts ändern. Dass man was ändern konnte, wissen wir aus vielen anderen Berichten. Es gibt ja auch im Apparat des Dritten Reichs Menschen, die sich dem entzogen haben und gesagt haben, nee, also so eine Art von Aufgabe möchte ich nicht übernehmen. Die sind auch nicht sofort an die Wand gestellt worden. Also es gibt ja diese beiden Beispiele. Wenn ich aber einen Comic über die Wannsee-Konferenz machen will, und es ist legitim, das zu machen, weil das eben eine Schlüsselstelle ist, wo aus kriegerischen Handlungen und Menschenvernichtung eine industrielle Menschenvernichtung wird, was ja nochmal eine ganz andere Kategorie ist. Es ist kein Völkermord wie in Ruanda, wo viele Dinge aus dem Affekt und aus Konflikten passieren, die jahrzehntelang geschwelt haben unter verschiedenen Volksgruppen. Es ist die systematische, planmäßige Vernichtung von Menschen, dann eben auch deutschen Mitbürgern zunächst einmal, die einfach beschlossen wird. So wie wenn ich sagen würde, ich vernichte jetzt alle Menschen mit abstehenden Ohren. Und wenn wir dann die historische Chance haben, diesen Moment zu rekonstruieren und auch zu zeigen, wie diese Bürokraten miteinander ringen. Es gibt ja auch einige Stellen, wo die Juristen dort am Tisch Skrupel äußern oder ja in ihrem juristischen Weltbild wiederum, was ja auch ein sehr sachliches ist, Probleme mit dem Vorhaben haben, dass wir das einfach zeigen müssen, auch wenn nur Täter im Bild sind oder vor allen Dingen Täter im Bild sind, um diese Mechanik zu verstehen. Wir können es nicht verstehen, wenn wir immer die moralische Keule der Opfer, weil es gibt ja auch genug Comics, wo die Opferseite dargestellt wird. Und ich finde es legitim, dass man auch diese Wannsee-Konferenz literarisch adaptieren darf.
Die Wannsee-Konferenz im Comic, darüber habe ich mit Alexander Braun gesprochen. Wannsee von Fabrice Le Hénoff ist erschienen bei Knesebeck, hat 88 Seiten und kostet 24 Euro. Herr Braun, besten Dank fürs Gespräch hier.
Vielen Dank, tschüss.